Danke, Herr Jesus, dass du unter uns bist. Wir brauchen nur dich, Herr. Lass uns nie allein, geh immer mit uns. Nicht nur heute, sondern jeden Tag, Herr. Wir brauchen dich als Schutz und auch zum Leiten. Sei du allzeit bei deinen Kindern, O Gott. Denn wir haben unsere Herzen dir gegeben, Herr, und du alleine sollst regieren. Sei du allzeit unser Führer, unser Leiter, bis du uns einmal abholst. Herr, ich lege alles in deine Hände, denn du bist allmächtig. Da hat auch der Feind nichts zu sagen, nichts zu tun, wenn du bei uns bist. Du bist Sieger. Danke, dass wir so einen wunderbaren, allmächtigen Gott haben. Danke, Herr, in deinem heiligen Namen. Amen. Amen.
Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Lass uns doch Halleluja, dieses Halleluja singen. Ich erhebe dich, Herr. Ich erhebe dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Auch heute Morgen, gerade jetzt. Egal wie dunkel dein Leben aussieht, egal wie groß die Stürme sind, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Begreif es, wenn du es begreifen kannst. Der Herr möge dein Verständnis, deine Auffassungsgabe so erweitern und so vergrößern, dass du es fassen kannst. Jesus ist hier. Nicht wir, nicht Menschen, nicht der Pastor, sondern Jesus ist hier. Halleluja. Nicht die Gäste und die Freunde, die Bekannten. Nein, Jesus ist hier. Und da, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Bleibe fest und unerschütterlich. Bleibe fest und unerschütterlich. So, der Teufel möchte dich erschüttern. Die Krisen, die Katastrophen, die Umstände, die Situation und so weiter. Der Feind will dich aus der Bahn werfen. Der Teufel versucht dich irgendwie so in die Knie zu zwingen. Bleibe unerschütterlich. Lass dich nicht vom Arzt zwingen. Du musst operiert werden. Wer sagt dir, dass du operiert werden musst? Wenn dein Körper kaputt ist, dann ist es okay. Und wenn das fehlt, aber nur auf Spaß sich operieren und skalpieren zu lassen, das ist nicht der Wille Gottes. Also, lass dich nicht von deiner Vision abbringen. Ich hätte heute nicht meine Zähne im Mund, wenn ich auf den Zahnarzt gehört hätte. Als ich beim Zahnarzt war und Zahnschmerzen hatte, dann sagte er, der Zahn muss gezogen werden. Und ich habe gesagt, gibt es nicht noch eine andere Behandlung? Dann sagt mir die Zahnärztin, ja, Wurzelbehandlung. Ich habe gesagt, machen Sie das. Und dann sagte, sind Sie Arzt oder bin ich Arzt? Aber es sind meine Zähne. Und ich habe mich geweigert, meinen Zahn ziehen zu lassen. Ich habe stattdessen Wurzelbehandlung verlangt. Und ich bin aufgestanden, so wie blutverschmiert, wie ich war, oder von der Untersuchung, bin mit meinem Latz aus der Praxis rausgegangen, habe gesagt, Dankeschön, bin zum nächsten Zahnarzt gegangen, habe gesagt, guten Tag, ich habe Zahnschmerzen, bitte, ich muss behandelt werden. Wurzelbehandlung, hat er angeguckt, und dann sagt, der Zahn muss gezogen werden. Er sagt, nein, Wurzelbehandlung, es gibt noch eine Möglichkeit, Wurzelbehandlung. Und es sind schon 25 Jahre vergangen, mein Zahn ist immer noch drin. Und ich sage euch eins, du musst dein Schicksal, du musst deine Geschichte, du musst deine Gesundheit, du musst dein Leben, du musst deine Zukunft, deine Ewigkeit selbst in die Hand nehmen und weder Gott noch den Teufel noch sonst irgendjemand überlassen. Und erst, wenn du es selbst in die Hand genommen hast, kannst du sagen, Vater, segne, hilf mir, steh mir bei. Ich möchte dich herausfordern, ganz besonders am Sonntag, dass du bleibst fest und unerschütterlich. Das, was Gott in dein Herz hineingeschrieben hat, dieses Monogramm Gottes, die Stimme Gottes, die Vision, die du von deinem Leben hast, bleibe da dran. Der Teufel kommt und versucht dich zu überreden. Ach, das könnte es auch, also weißt du, es kann doch was dran sein, vielleicht ist da was Wahres dran und so weiter. Ich will dich sattelfest machen. Am Sonntag wirst du sattelfest gemacht. Bleibe bei deiner Vision, bleibe fest und unerschütterlich. Ich glaube, darum rede ich, hat Paulus gesagt. Und bleib da dran. Und das, was du redest, das bekommst du. Das haben wir diese Woche gehabt. Ich möchte auch die Kassetten oder die Predigten von dieser Woche noch empfehlen. Lebe siegreich, war das Thema. Lebe ein Siegesleben. Gottes Plan für dich. Also das waren die Themen von dieser Woche. Und der Kampf wird im Himmel entschieden, nicht hier. Der Kampf wird auch nicht, oder der Sieg und Niederlage wird nicht irgendwo in einem Sprechzimmer entschieden. Oder bei einer Behörde. Der Sieg wird im Himmel entschieden. Gott hat das letzte Wort über allem. So, das waren so die Botschaften dieser Woche und ich möchte Mut machen. Lass dich stark machen im Herrn. Wir wollen Menschen stark machen. Männlich und stark. Das gilt für alle, Männer und Frauen. Männlich und stark sein im Herrn. Und wenn du heute rausfindest, wie Gott arbeitet, dann wirst du vielleicht weniger beten und mehr glauben und mehr tun. Wie arbeitet Gott? Über Gottes Arbeitsmethoden wollen wir uns Gedanken machen. Wenn du Gottes Arbeitsmethode kennst und weißt, dann kannst du ganz gelassen sein, ganz getrost sein. Du kannst sagen, dein Wille geschehe. Also, wie arbeitet Gott? Und ich möchte diesen Punkt rausgreifen, nur einfach, dein Wille geschehe. Dann musst du nicht sagen, Herr, mach das und mach das und mach dies und so weiter. Er weiß, noch ehe sie rufen, will ich antworten. Er weiß, was du brauchst, er weiß, was dir gut ist. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Also, Gottes Arbeitsmethode kennenlernen. Ich habe das entdeckt. Ich bete. Ich kann meine Zeit für Anbetung verwenden, für Lobpreis Gottes und bin ganz getrost und ganz gelassen in Gott, weil ich weiß, so arbeitet Gott. Warum soll ich ihn bitten, mach das, mach das, mach das? Ich bin doch nicht sein Boss. Ich bin nur sein Knecht, sein Mitarbeiter, sein Freund, sein Nachbar, sein Kollege. So, das bin ich in Gott. Vielleicht verstehst du es jetzt nicht, aber lasst uns mal sehen, wie Gott arbeitet. Wir haben schon diese ganze Woche darüber gesprochen, über siegreiches Leben. Wie lebe ich ein siegreiches Leben? Gott arbeitet durch Stürme. Halt dich fest. Du wirst hier heute Morgen manche Wahrheiten hören, die werden dich zuerst mal schocken. Und das ist gut so. Das ist in Ordnung so, dass du mal dich erschreckst. Aber Gott arbeitet durch Stürme. Gott arbeitet durch Schwierigkeiten. Gott arbeitet durch Spannungen. So ist, wie Gott arbeitet, durch Erschütterungen, durch Engpässe. Gott arbeitet durch Demütigungen. Verstehst du das? Kannst du da Amen sagen? Wenn es manchmal was Gescheites ist, dann kannst du ruhig Amen sagen. Gott arbeitet durch Demütigungen. In 2. Samuel 22, 36 und Psalm 18, 36, da heißt es, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. So arbeitet Gott. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Gottes Arbeitsmethode ist, dich zu demütigen. So, du kippst, du überschlägst dich und du kommst hinten ganz groß raus. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Lass uns zusammen dieses Wort sagen. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Halleluja. Wenn du mich demütigst. Arbeitsmethode Gottes kennenlernen, das wollen wir. Wir wollen mal zuschauen, wie der liebe Gott arbeitet. Gott arbeitet durch Niederlagen, durch Fehler. Menschen machen so viel Fehler in unserer Umgebung. Nur noch lauter Dummköpfe sind um uns herum. Lauter Trotteln, lauter Dahingegebene, lauter, die uns nur schaden wollen, die uns nur Not machen, uns Ärger machen. Das sind so diese ganzen Feinde. Wenn ich so die Psalmen lese, David jammert und klagt, nur lauter Feinde umgeben mich. Denk an Josef. Brüder, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es gut. Gott nimmt die Fehler deiner Nachbarn, deiner Freunde, deiner Bekannten und deiner Verwandten und deiner Mutter, deines Vaters, deines Bruders, deiner Schwester, deiner Geschwister, deines Pastors und der Gesellschaft, des Bürgermeisters. Gott nimmt die Fehler der Menschen und kippt um, macht das Beste draus. Schwer zu verstehen. Gott arbeitet durch Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Vergebung. So arbeitet Gott. Gott vergibt, Gott deckt zu und Gott macht alles gut. Gott arbeitet durch Schwachheit, durch Niedrigkeit. Ich lese zuerst mal und bringe euch das rüber, wie Gott mir gezeigt hat, wie er arbeitet. Er arbeitet durch Niedrigkeit, durch Dummheit. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 30. Durch Dummheit arbeitete. Das, was eine Torheit ist, hat Gott sich genommen und macht was Gescheites raus. Durch Torheit. Gott arbeitet durch Torheiten. Durch scheinbare Fehlgriffe. Durch scheinbares Versagen. Durch Schlichtheit und Einfachheit arbeitet Gott. Das, was nichts ist. An unseren Schwachheiten erweist Gott sich seine Kraft. Da produziert er sich an unseren Schwachheiten. Und als ich das so gelesen habe, 1. Korinther 1, 26, dass gerade was nichts ist, dass er sich das erwählt hat, oder wo Gott zu Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig und so weiter, dann habe ich gedacht, lieber Gott, ich kann gar nicht schwach genug sein. Ich kann nicht genug ohnmächtig sein, damit du recht viel an mir zu tun hast. Es kann gar nicht dumm genug hergehen, damit du nicht das Optimalste draus machst. Ich kann nicht genug arm sein, damit ich richtig reich werde. Ich kann gar nicht genug krank sein, viel Heilung zu erleben. Je kränker ich bin, desto gesünder kann ich nachher noch werden. Da wird alles repariert. Ich sage euch nachher ein Geheimnis, was Gott mir erschlossen hat. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten. Also, ihr wisst nicht, Römer 8, was wir beten sollen. Wir wissen es nicht, aber der Heilige Geist spricht für uns. Der Heilige Geist kommuniziert mit Gott. Wir wissen nicht, wie wir Gott huldigen sollen, wie wir Gott anschauen sollen oder ansprechen sollen. Herr Doktor oder Majestät oder so weiter. All diese ganzen Floskeln. Ich habe keine Ahnung von Gott. Aber er spricht und der Heilige Geist zeigt mir, wie ich das mache, wie ich Gott begegnen kann. Der Heilige Geist hilft meinen Schwachheiten, so wie ich Gott betiteln kann, wie ich betonen kann mein Anliegen vor dem Herrn. Wie arbeitet Gott, seine Arbeitsmethode? Wenn du das verstehst, wenn du die Predigt richtig verstanden hast heute Morgen und nach Hause gehst und sagst, ich habe es kapiert, der Groschen ist gefallen, mir ist ein Licht aufgegangen, dann wirst du ganz getrost und fröhlich deine Straße ziehen. Du wirst weniger Kummer, weniger Sorgen dir machen, weniger dir Kopf zerbrechen lassen. Gott arbeitet durch das Kreuz. Aber jetzt lasst uns das Kreuz Jesu mal vergessen für eine Weile. Nicht, dass ich das Kreuz Jesu mindern möchte. Wir haben jeder von uns sein eigenes Kreuz. In der Bibel lesen wir eine Passage, wo als Jesus über das Kreuz spricht. Er spricht nicht so sehr über sein Kreuz, sondern da heißt es, der nehme sein Kreuz. Wessen Kreuz ist das? Jesu Kreuz? Gottes Kreuz? Kreuz der Gesellschaft, der Menschheit? Der nehme sein Kreuz und folge mir nach. Also, ich möchte nicht über das Kreuz Christi heute Morgen ein bisschen sprechen, sondern nein, über dein und mein und unser Kreuz. Was ist das? Und weißt du, was ich herausgefunden habe, was das Kreuz ist? Gott durchkreuzt unsere Pläne. Gott arbeitet, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. Das ist die Wende. Er durchkreuzt. Und was jetzt? Und jetzt sind wir stutzig, wenn er so ein Kreuz macht und wir das annehmen, diesen durchkreuzten Weg, durchkreuzten Plan. Warum? Er hat was Besseres. Gott durchkreuzt und sagt, nein, das ist nichts, er streicht es durch. Er sagt, ich habe was Besseres für dich. Das ist das Kreuz, auf das wir annehmen sollen. Herr, du hast bessere Wege, bessere Gedanken. Denn die Bibel sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So hoch wie der Himmel ist. Also, deshalb dieses Kreuz. Annehmen, wenn Gott etwas durchkreuzt. Dein Traum, deine Vision durchkreuzt. Gott hat einen steileren Weg für dich bereitet. Wenn er diesen Weg durchkreuzt, sagt er, nein, diese Passage, das kann jeder Stadtmensch, aber du bist Hochgebirgsjäger. Du musst diesen Weg, diese Wand hochklettern. Ich will mit dir und an dir zeigen, was in dir drin steckt. Ich will was freisetzen in dir, diese Wand hoch. Ich habe einen sicheren Weg für dich. Der andere, da sind Räuber unterwegs, die lauern dich ab. Gott arbeitet durch Schwierigkeiten. Weißt du, wie Diamanten entstehen? Diamanten ist nichts anderes wie fauliges Holz. Und du denkst, Mensch, so wertvoll. Nur verfaultes Holz. Aber unter enormen atmosphärischem Druck ist es entstanden. So entstehen Diamanten. Gott lässt zu Schwierigkeiten. Warum? Weil er aus dir einen Diamanten machen möchte. Einen Edelstein machen möchte. Sonst bist du fauliges Holz. Zu nichts nütze. Bist nur Torf. Bist nur Kohlenstoff. Aber dieser Kohlenstoff unter dem enormen, extremen Druck wird zum Diamanten. Genau das ist Gottes Plan, warum er das Kreuz in deinem Leben erlaubt. Durchkreuzt. So Kreuzchen, nein, lauter Kreuzchen. Das stimmt zu, es ist okay, aber nicht mit mir. Mit mir habe ich einen anderen Weg für dich. Der Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, ist im Tempel. Der zukünftige Vater, der ist noch nicht geboren. Weißt du, Gott lässt Dinge in unserem Leben geschehen, dass uns die Sprache verschlägt. Mir ist es schon öfters die Sprache verschlagen worden. Nicht, dass es mir so schlimm ging wie dem Zacharias. Aber ich bin war sprachlos. Wie Dinge passieren, wie Dinge sich ereignen. Und dieser Zacharias war sprachlos, bis er den Willen Gottes getan hat. Er konnte nicht sprechen, bis er auf der Tafel hinschrieb, wie soll der Bub heißen? Johannes. Gott erlaubt Dinge, dass wir für eine Weile sprachlos sind, bis der Wille Gottes in unserem Leben realisiert wird. Gott arbeitet durch Widerstände, durch Auseinandersetzungen, durch Widerspruch. Warum? Weil er selbst am Werk ist. Er arbeitet selbst. Es ist seine Arbeit, wo wir stehen. Weißt du, Gott erlaubt Stürme in unserem Leben. Manchmal gehen wir verkehrte Wege. Denk an Jona. Gott erlaubt Stürme. Gott erlaubt Krisen in unserem Leben, weil wir so unseren Dickkopf haben, stur sind, besessen sind von unserer Idee. Nein, nein, nein. So trotzköpfig sind. Und wir gehen unseren Weg. Und Gott, wunderbar lenkt Gott uns um. Ohne Schaden und ohne Verlust. Er sieht, wie Schaden bei uns aus. Er sieht, und manchmal zahlen wir unser Fahrgeld umsonst. Jonah hat umsonst sein Fahrgeld gezahlt. Er hätte sich sparen können. Weißt du, wir hätten uns manche Unkosten, manchen Ärger uns sparen können, wenn wir Gott sofort gehorcht hätten. Aber wir machen das nicht. Aber was soll's? Wir können auch mal so umsonst mal was finanzieren. Denn sonst die Reederei verdient nichts. So. Und Jonah fährt raus und dann Gott verschaffte einen Fisch und Gott bringt ihn genau dorthin, wo er haben möchte. Und jetzt steht er mit Autorität und Vollmacht und hat eine Geschichte, eine Biografie. Und Gott will, dass dein Leben eine Biografie hat. So arbeitet Gott. Stell mal vor, wenn du herkommst und sagst, hör mal, der liebe Gott hat mich zu dir geschickt, ich soll dir das und das sagen. Du sagst, bitte, 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 danke. Kann jeder herkommen. Aber wenn jemand zu dir kommt und verbrannt ist in seinem Gesicht, zerfressen von der Säure aus dem Bauch des Fisches, wenn jemand erzählen kann, ich bin im Bauch des Fisches und jemand hat es womöglich noch gesehen, wie du da rausgespuckt worden bist aus dem Bauch des Fisches, jemand, der gerade gebadet hat und da kommt doch aus so einem Walfisch einer rausgespuckt und der krabbelt sich hoch und so weiter. Ja, weißt du, und jemand hat das gesehen und noch als Zeuge womöglich mitgenommen, ich weiß nicht die ganze Geschichte vom Jonah, aber wenn der das erzählen kann, ich war dabei, ich habe es gesehen, was der alles durchgemacht hat. Und man sieht so diese Wunden und Brandmale und die ganzen Verletzungen. Man sieht das an dir. Dann glauben die Leute viel, viel besser. Die nehmen dich ganz anders an, weil du eine Geschichte hast. Gott will, dass dein Leben eine Biografie hat. Dass dein Leben eine Botschaft hat. Nicht nur, dass du was redest, sondern du selbst bist ein sprechendes Buch. Eine sprechende, eine Botschaft Gottes. Deshalb erlaubt Gott Dinge. Und das macht er selbst. Er führt herbei. Gott führt einen Sturm herbei. Gott ist, wie er arbeitet. Er löst die Dinge aus. Du denkst, das hat er doch wieder gemacht. Guck mal und so weiter. Nein. Gott trieb die Wachteln, dass die kamen, dass das Manna kam, dass Wasser aus dem Felsen kam. Gott hat das alles gewirkt. Es kam alles herbei. Er ruft es herbei, trommelt herbei, was es auch immer ist. Manchmal sogar Feinde aus dem Fernland und ich werde sie holen. Was weiß ich von woher. Ich hole. Gott macht es. Gott ist der Macher. Nicht wir. Gott ist der Macher. So diese Arbeitsmethode Gottes, lass uns nochmal kennen. Gott macht dir den Weg frei, sodass du durchkommen kannst. Das sind so viele Menschen, die sich dir in den Weg stellen, die dich nicht erlauben, nach vorne zu kommen. Aber Gott ist es, der dir den Weg frei macht. Gott bringt die Menschen auf die Seite. Und die gehen von selbst oft auf die Seite, wenn dann anfängt Gott zu arbeiten. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann kannst du so ungeniert da durchgehen. Gott selbst befreit uns. Gott selbst heilt uns. Gott wirkt. Und jetzt hört mir zu. Wann wirkt Gott? Wenn wir zweifeln und verzweifeln. Amen. Wenn wir zweifeln und verzweifeln. Ich glaube nicht, sagt Thomas, es sei denn, ich sehe. Ich glaube nicht. Oder wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Alles war umsonst. Und dann sagt der Herr, ja, mach nochmals. Gott wirkt, wenn wir fast aufgeben, fast resignieren. Da fängt an, Gott zu wirken. Ich will ein Stück von mir selber geben, was ich so in den Lauf der Jahre alles so miterlebt habe, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet durch die Gemeinde. Und sagt so, bitte, bitte, bitte. So unvollkommen. Alles nur lauter Scheinheilige. Gott arbeitet durch die Gemeinde. Durch den scheinheiligen Bruder, durch die scheinheilige Schwester. Warum? Denn du bist auch scheinheilig. Noch nicht vollendet. Alles auf die Vollendung angelegt. Alle sind nur zum Schein jetzt noch da. Denk doch nicht, dass du vollkommen bist. Wir sind alles Scheinheilige. Lass uns ganz ehrlich sein. Wir spielen. Und es ist gut, dass wir unsere Rolle richtig spielen. Aber Gott arbeitet durch die Gemeinde. Das große Geheimnis Gottes ist die Gemeinde. Und er benutzt Geschwister. Die polieren dich. Die sägen an deinem Stuhl. Oder deine Nachtmobbing. Da wird gesägt. Da wird gehämmert, du wirst geschlagen, du wirst geklopft, du wirst geformt. Nicht der liebe Gott mit seiner Hand, dass er runterkommt und formt dich. Nein, deine Geschwister links und rechts, dein Widerstand, da etwas. Und schon ist dein Format fertig. So arbeitet Gott, Gemeinde. Die Gaben der Geschwister, der Brüder und Schwestern, jeder hat etwas, niemand hat alles. Durch Ergänzung, Gott arbeitet das. Aber das habe ich hier gestern gesagt, wie Gott arbeitet, Gottes Pläne, müsst ihr euch anhören. Gott arbeitet durch sich selbst. Er schickt, er stellt ein, er setzt ein, er befiehlt, er führt herbei. Er ist es, der das alles so managt, so wie beim Schachspielen. Er zieht und setzt die Steinchen und bringt die Positionen. Und manchmal kommt jemand in dein Leben, den du nicht erbeten hast, den du nicht erwartet hast, plötzlich steht er vor der Tür und sagt, was wollen Sie? Aber Gott will dich schleifen. Gott will dich zubereiten. Plötzlich klopft jemand an der Tür, du möchtest deine Ruhe haben. Aber Gott lässt dich nicht in Ruhe. Und du wunderst dich, warum passiert das? Warum kriege ich diesen blöden Besuch? Warum diesen dummen Anruf? Warum diesen blöden Brief? Und du denkst, es ist alles blöd. Aber Gott benutzt Dummheit. Für dich blöd, für Gott gescheit. Verstehen wir das? Da wird etwas nicht fertig, da Unwetter, kommt dieses und jenes. Gott hat seinen Plan mit in deinem Leben. Gott arbeitet. Und jetzt kommt es darauf an, dass du Gott vertraust. Absolut, ich bin sein Kind und mir kann nichts geschehen. Nichts kann mich treffen, nichts kann mich verletzen, nichts kann mir schaden, nichts kann mich irgendwie zurückwerfen. Alles, was passiert, bringt mich nur nach vorwärts. Das kommt alles von ihm. Das kommt alles von ihm. Alles, was in meinem Leben geschieht. Jeder Klacks kommt von ihm. Jede Mücke, die mir ins Auge fällt, ist von Gott geschaffen worden. Das ist nicht von selber entstanden. Und Gott hat es zugefügt, dass ich da meine Augen reibe. Warum es auch immer gut sein soll, weiß ich es auch nicht. Aber Gott weiß es. Es ist eine kleine Geschichte, die irgendwo mal passierte in Süddeutschland. Da brannte ein Hochhaus oder Hochhaus, also 4, 5 Stockwerke. Und oben war ein Junge im Haus. Und das Rauch schlug so richtig hoch, war oben und so weiter. Und der war also in der Balkon rausgegangen, aber alles in Flammen und im Rauch und so weiter. Und dann kommt der Vater, und der Vater steht unten. Und unten ist die Feuerwehr, und die spannen ein Tuch. Und der Vater, und der Junge hat Angst. Der Junge sieht überhaupt nichts. Der Junge sieht also absolut nichts, weil alles im Rauch eingehüllt ist. Und unten steht der Vater, und der Vater ruft, Junge, spring! Spring! Der Junge sieht nichts. Der muss jetzt in Rauch hineinspringen, in sein Schicksal hineinspringen. Und Vater, ich sehe dich nicht, wo bist du? Dann sagt er, es ist egal, ich sehe dich und du musst nur springen. Spring jetzt. Das ist Gottvertrauen. Du siehst nicht, wo du hinspringst, aber unten ist ein Tuch ausgespannt. Die Feuerwehr wartet auf dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Er kennt dich. Er kennt dich von Ferne. Und er sagt, spring. Dieses Gottvertrauen, so blind in den Rauch, in der Dunkelheit, in den Nebel, in die Nacht hineinzuspringen. Spring! Und der Junge ist gesprungen, hat sein Leben gerettet. Oder er hätte unten verbrennen können. Oder oben verbrennen können. So, wir müssen lernen, blind Gott zu vertrauen. Wenn er sagt, spring, es muss wirklich sein. Und er kannte die Stimme seines Vaters. Der Junge wäre bei einem anderen nicht gesprungen. Aber Vati, weil du es bist, spring ich, hat er noch gesagt. Weil er wusste, mein Vater will nichts Böses, nichts Schlechtes mit mir. Gott schaut aus nach Glauben, Vertrauen. Wir müssen springen, ohne zu sehen, ohne zu fühlen. Gott arbeitet mit sich selbst und er sagt, ich, und du kennst mich, und deshalb ist es so wichtig, meine Schafe kennen meine Stimme und einem anderen folgen sie nicht. Du musst ganz gut die Stimme Gottes kennen, sonst gehst du dem Teufel auf den Leim. Der hat's gesagt, oder ich habe den Eindruck und so weiter. Vergiss deine ganzen Eindrücke, vergiss dieses ganze Pseudo-Geistliche, kannst alles abschreiben. Du musst die Stimme deines guten Hirten kennen, sonst springst du ins Loch rein und kommst nicht mehr raus. Und so viele sind schon ins Loch gesprungen und sind nicht mehr rausgekommen, weil sie die Stimme des Herrn nicht unterscheiden konnten. Um Gottes Arbeitsmethode zu kennen, musst du die Stimme Gottes sehr gut kennen. Und du musst wissen, wie Gott arbeitet. So, jetzt ein Stückchen weiter. Lass uns gehen und sehen, wie Gott arbeitet. Und das ist das Thema, Gott gebraucht gewöhnliche Menschen für Ungewöhnliches. Gott gebraucht ganz gewöhnliche Menschen, so wie du und ich. Früher gab es in der Redestage an der Seite Menschen wie du und ich. So wie du und ich. Gott gebraucht Menschen wie du und ich. Gott benutzt oft Belangloses, Allgemeines, Alltägliches, so Nebensächliches. Du denkst, es ist gar nicht so wichtig, aber genau das Nebensächliche benutzt er. So wie beim Elia Raben oder die Witwe da, um ihn zu versorgen. Gott benutzt Heiden, ungläubige Menschen, vielleicht Menschen, von denen du überhaupt sagst, also weißt, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Gerade solche Menschen benutzt Gott, um dich aufzubauen, dich zu ermutigen. Gott benutzt leere Krüge, etwas Öl und etwas Mehl. Das Wenige, das du hast, Gott benutzt Nebensächliches, eine Sklavin wie beim Naaman. Gott benutzt so ein Mädchen, so untergegeben, vielleicht so ein Ausländer. Gott benutzt Ausländer. Und wenn ich so die Bibel studiere, hat er immer Ausländer benutzt. Barmherzige Samariter waren Ausländer. Und so, die Samariterin war eine Ausländerin. Gott benutzt Ausländer, von denen du nichts vielleicht sagst. Also, die können von mir was lernen. Aber ich sag dir eines, du kannst von jedem was lernen. Gott benutzt Ausländer. Gott benutzt Menschen, von denen du nichts zutraust. Genau die Menschen, die nichts haben, die benutzt Gott. Menschen, die nichts haben, denen du nichts zutraust. Gott will durch sie bei dir eingreifen. Menschen, denen ich nichts zutraue, die benutzt Gott. Versteh, wenn du das verstehen willst. Durch sie wird die Welt verändert. Durch sie wirkt er. Ich denke nur an Pfingsten. Oder an Petrus und Johannes. Einfache, ungelehrte Leute. Apostelgeschichte Kapitel 3. Was sind das? Aber sie waren mit Jesus, und genau diese Menschen, die mit Jesus gewesen sind, die von Jesus geführt und geleitet worden sind, diese Menschen gebraucht Jesus und der Heilige Geist. Das sind einfach ungelehrte Leute und heilen diesen Lahmen. Wir erfahren so viel Ungewöhnliches oder Unvorstellbares durch ganz gewöhnliche Menschen. Denk an deine Mutter. Wie viel Ungewöhnliches hast du durch deine Mutter erlebt und empfangen? Wie viel hat deine Mutter gegeben, was kein Mensch geben könnte? Wir haben jetzt zwar keinen Muttertag heute, aber wir haben durch Menschen, die nur Hausfrau waren, die vielleicht gerade nur die Schule abgeschlossen hat und so weiter, aber wir haben durch so eine Mutter oder durch einen Vater und so weiter so viel bekommen. Ganz gewöhnliche Menschen. Und du denkst, dann muss der Herrgott kommen. Lass uns an das Gewöhnliche mal sehen. Wir haben so viel Enormes bekommen durch ganz normale Menschen. So viel Erstaunliches durch ganz simple, einfache Dinge. Gott nimmt diesen Erdenstaub, Erdenstoff, und Gott macht daraus was Wunderbares. Adam und Eva. Sind die nicht schön geworden? Wow, ich bin begeistert von Adam und Eva. Diese ersten Menschen. Gott nimmt das Vorhandene, was da ist. Das Vorhandene und verwendet es. Aus Wasser macht er Wein. Es wäre so schön, wenn ich das könnte heute Morgen. Aber das kann der liebe Gott nur. Wunder kann nur Gott wirken. Glaubt ihr das? Ich wäre so begeistert, ich würde nur noch am Wasserhahn sitzen. Gott macht aus Wasser Wein. Deine Wunder, die du brauchst, kann nur der liebe Gott wirken. Aber er braucht Wasser. Er braucht Erdenstoff. Er braucht Staub. Er braucht das, was da ist. Was ist da? Was hast du? Und in der Bibel, wenn ich sehe, wie Gott Siege und Triumphe bewirkt hat, da fragt Gott immer wieder, was hast du in deiner Hand? Gott gebraucht nicht Dinge, die du nicht hast. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, um Gott dienen zu können. Vergiss diesen Schmarrn. Wenn da irgendwo so ein Brief kommt von irgendjemand, oh, das und das. Gott gebraucht nur das, was du hast. Was hast du in deiner Hand? Moses Stab. Und Gott gebraucht diesen Stock, um Wasser zu teilen. Gott gebraucht diesen Stab, um vom Pharao Hokuspokus zu machen. Gott gebraucht diesen Stab, um Israel zu führen, Wasser aus dem Felsen zu holen. Gott gebraucht diesen Stab, das Nichts. So ein Stab. Von Gott beauftragt. Weißt du, und das ist diese Methode, wie Gott arbeitet. Das ist dieses Kreuz. Gott nimmt zuerst weg, dann gibt es uns. Gott hat Moses den Stock weggenommen. Er hat gesagt, Moses, schmeiß den Stock von dir. Und das hat er getan, der gute Mann. Und was ist aus diesem Stock geworden? Wir wissen, eine Schlange. Und dann sagt er uns so, jetzt pack die Schlange am Schwanz. Und dann ist diese Schlange wieder zum Stock geworden. Praktisch, du bekommst die Dinge, die du Gott abgibst, wieder von Gott zurück. Das ist Gottes Arbeitsmethode. Was du hinschmeißt. Und ich sag dir, die Dinge segnet Gott, gebraucht Gott und benutzt Gott, was du hingeschmissen hast. Solange du das noch festkrallst in deinen Händen, kann Gott dich nicht segnen. Schmeiß hin. Lass los. Gib's her. Schmeiß die Dinge hin. Schmeiß deine Sorgen Gott hin. Und Gott handelt. Schmeiß deine Krankheit Gott hin. Gott handelt. Und dann nimmst du von einer anderen Seite aus der Hand Gottes ganz umgekehrt und ganz verändert wieder auf. Schmeiß hin. Dein Beruf. Schmeiß hin all diese Probleme, die du hast, mit denen du nicht fertig bist. Schmeiß vor dem Herrn hin und tu das, was Gott sagt. Wirf zu Boden. Wie arbeitet Gott? Indem du hinschmeißt. Und das macht dich gelassen. Die Hände frei, wieder was Neues zu empfangen. Gott kann aus wenig viel machen. Das ist, wie Gott arbeitet. Meistens arbeitet er, wenn nichts mehr da ist, kaum noch was da ist. Etwas Öl und etwas Mehl. Mit diesem Etwas, Gottes Stoff, aus dem er was macht, ist etwas. Etwas, was du hast. Und er ist ein Genie, der aus wenig viel machen kann. Aus abgedroschenen, alltäglichen Sachen macht er was Großartiges. Aus den ganz gewöhnlichen Dingen macht er Ungewöhnliches. Gott kann das Wenige sehr schnell vermehren. Denk nur an die 5 Brote und die 2 Fische. Gott kann's. Was nichts vor dieser Welt ist, hat er sich erwählt. Und ein Stoff, woraus Gott arbeitet, ist etwas. Das nächste Stoff, womit Gott arbeitet, ist nichts. Nichts. Was ist nichts? Weißt du, aus nichts hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Aus nichts. Aus nichts. Mit Gott kannst du ganz neu durchstarten. Er nimmt dieses Nichts, das schon alles verbraucht ist, verbraten ist und so weiter. Und du kannst dieses Nichts Gott hinbringen, denn wir haben nichts, fast alle was. Von diesem Nichts haben wir alle etwas. Dieses Nichts. Herr, mein Nichts. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Ich hab nichts. Herr, ich vermag nichts. Dieses Nichts gibst du Gott ab. Und aus diesem Nichts sagt er, so mein Kind, jetzt mache ich was. Mache ich etwas. Gott arbeitet mit dem Wenigen. Mit dem Kleinen, mit Wasser, mit Schwachen, mit Armen. Gott nimmt den Letzten, das Schlusslicht. Gottes Methode ist immer, dass er die Schlusslichter benutzt. Gott arbeitet mit dem David. Achtes Kind, draußen auf der Weide, schlusslich von der Familie, nicht einmal würdig oder wert, dass er überhaupt eingeladen wird. Gott arbeitet mit dem wertlosen Zeug. David war ein Wertloser. Der Vater Isai hat ihn nicht eingeladen, als Samuel kam und den König suchte und salben wollte. Aber Gott hat das Schlusslicht sich erwählt. Und vielleicht bist du das Schlusslicht deiner Familie. Gott hat dich erwählt. Halleluja. Und der Fernen liefen. Gott hat dich erwählt. Und Gott hat aus diesem kleinen jungen David einen Helden gemacht. Denk, das war die Stunde, als er so richtig in Gott war, hat er den Goliath erledigt. Hat gezeigt, was Gott kann. Gott nimmt das Natürliche und macht was Übernatürliches draus. Gott nimmt jeden Gläubigen an, so wie er ist, wie er sein Leben gelebt hat. Gott nimmt dein gelebtes Leben, denn seine Weisheit macht dann nachher den Unterschied. Gott macht den Unterschied. Gott in deinem Leben. Du plus Gott. Und aus dir wird was Übernatürliches, was Ungewöhnliches, wenn der Wille Gottes in deinem Leben geschieht. In Jesaja 12, Vers 2 heißt es, der Geist des Herrn will auf dir ruhen oder wird auf dir ruhen. Wenn der Geist des Herrn auf dir ruht, dann kannst du Gefangenen Freiheit bringen. Dann kannst du Blinde sehen machen, Taube hören machen, wenn der Geist des Herrn über dein Leben kommt. Sonst sind wir toter Stoff. Du sollst mit dem Geist des Herrn gesalbt werden. Und wenn du den Geist Gottes in dir hast, wenn du diese Salbung hast, dann plötzlich lebst du auf, als genauso wenn in der Wüste Tropfen Wasser fällt, blüht die Wüste auf. Gottes Arbeitsmethode und Gottes Arbeitsweise. Weißt du, Gott kennt nur den Himmel. Und im Himmel wird er, und ich rede jetzt ein bisschen gottlästerlich und möchte wissen. Weißt du, da wird er bedient. Die Engel gucken, die lesen jeden Wunsch Gott von den Augen ab und so weiter. Die Chöre, die singen so wie beim Papstbesuch. Der Papst kann sich umdrehen, da singt schon da auf der Seite ein Chor, dreht sich auf der Seite, singt da ein Chor und da wird jubiliert und da pauken und Trompeten und so weiter. Und so hieß es im Himmel, als so überall, wo er das hintritt, nur Herrlichkeit, 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 Herrlichkeit. Weißt du, und Gott ist der Himmel langweilig. Gott will auf die Erde kommen, zu dir und zu mir. Da, wo so stinkt, da, wo so krieselt. Er will mal sehen, wie geht es den Menschen da unten zu, wie machen die das alles. Gott will nicht diese Herrlichkeit, die hat er von, dein Wille geschehe. Und das kommt jetzt auf Erden. Im Himmel geschieht der Wille Gottes. Weißt du, das ist da schon seit Milliarden von Jahren geschieht der Wille Gottes. Aber Gott will, dass sein Wille hier bei dir und bei mir geschieht. Und deshalb wird der Mensch, wird er sehr menschlich und kommt zu dir. Und Gott will dir dienen. Versteht das? Gottes Arbeitsmethode ist, er will dir dienen. Wir nennen Gottesdienst und denken, wir dienen Gott. Was kannst du, was kann ich Gott bringen? Nichts. Mein Nichts nur. Nicht einmal, wenn ich 1.000 Euro geben würde. Selbst das ist für Gott ein Klacks. Seines Gold und Silber. Was willst du Gott bringen, armer Tropf? Gott dient uns. Gott dient dir, indem er sich selbst uns schenkt. Seine Herrlichkeit uns überträgt. Er gibt uns Prokura, Allmacht, Vollmacht, Autorität. Prokura, in meinem Namen, so ich sende dich, geh hin. Gott will dir dienen. Du musst vorstellen, Petrus hat es nicht verstanden. Jesus wollte ihm die Füße waschen. Es ist wichtig, dass du das tust, sagt der Herr. Weißt du, und das Einzige, was Gott will, von dir, von mir, er will nur geliebt werden. Ich habe diese Tage mir so Gedanken gemacht. Gott fragt, Jesus fragt den Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Gott will nur geliebt werden. Mehr will Gott nicht haben. Das Einzige, was Gott von dir will, er will dich Aschenputtel, dass du Gott liebst. Gott will, dass du ihn liebst. Mehr will er von dir nicht. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Du sollst Gott nur lieben. Gott will nur geliebt werden. Mehr will er nicht. Er will nicht dein Geld haben. Er will nicht deine Kraft und deine Gesundheit und deinen Dienst und deinen Lobpreis und das alles. Er will nur geliebt werden. Das ist alles. Liebst du mich, Petrus? Und als der Herr ihn das dritte Mal fragte, sagte er, ja, Herr, du weißt alles. Selbst da sind wir noch unfähig, ihn richtig zu lieben. So, wie arbeitet Gott? Zuerst einmal, seine Methode ist, wegzunehmen. Watchmani hat eine ganz tolle Erfahrung in seinem Leben gemacht. Das machen alle Christen irgendwo durch, das ist so normal. Du denkst, das ist was Besonderes, wenn es bei dir passiert, dann denkst, schreist du gleich um Hilfe. Aber Watchmani hat eine ganz tolle Erfahrung gemacht und hat Gott ja gesagt. Herr, ich will dir dienen, ich will mich für dich einsetzen. Dieser große Lehrer aus China, Watchmani. Und ich will für dich sein und ich will alles für dich tun. Und als er sich so richtig Gott hingab, hat er TBC bekommen. Der Arzt hat sogar verboten, dass er mit Menschen Umgang hat. Und was kann ein Prediger, wenn er keine Menschen hat? Der kann nur den Spatz, kann den Spatzen nicht dienen. So, er braucht Menschen. Und der Arzt hat verordnet, du musst weg von der Gesellschaft, musst weg von den Menschen, du musst weit weg, weit fort. Und er hat gesagt, Gott, ich will dir dienen. Und als er dort, ein Bruder aus der Gemeinde hat so eine Hütte am See unten gehabt und dort hat er sich dann einquartiert und Geschwister haben ihn versorgt dort, durften nicht zu nahe treten, weil er ganz eine offene TB hatte. Und dann ist er da und sagt, Gott, ich habe doch dir ja gesagt. Ich habe dir doch gesagt, ich will dir dienen. Ich habe mein Leben auf den Altar gelegt und ich wollte selbst nichts mehr sein. Und jetzt passiert das, wo ich so mein Leben dir zur Verfügung stellte. Und dann hat er eine Vision, einen Traum gehabt, ein Gesicht oder was man es auch nicht mehr nennen möchte. Dann sieht er ein Bild, Braut und Bräutigam. Dann sieht er die Braut, die wird von dem Bräutigam beschenkt, die wird mit Schmuck überhäuft, mit wunderbaren Kleidern. Chinesisch natürlich, ist vielleicht nicht deutsch, aber wird beschenkt und wird wunderbar geschmückt und jeden Tag kommt der Bräutigam und bringt einen Blumenstrauß und begrüßt und himmelt sie an und so weiter. Und dann ändert sich dieses Bild, die Hochzeit, die Heiraten. Und dann sieht er Braut und Bräutigam und plötzlich nimmt all das, was der Bräutigam geschenkt hatte, weg. Nimmt die Kleider weg, nimmt alles weg. Er will die Braut nackt haben. Das ist Hochzeit. Das ist Vereinigung. Und da kommen keine Geschenke mehr, da wird alles weggenommen. Genau das ist, wie Gott arbeitet. Gottes Methode ist zuerst wegnehmen. Und ich sage dir auch, warum. Warum er das wegnehmen muss. Alles, was ich, was du, was wir in unseren Händen haben, ist ungesegnet. Unser Brot ist ungesegnet, unser Wasser ist ungesegnet, unsere Gesundheit ist ungesegnet, unser Körper ist ungesegnet, ist Staub und Asche und so weiter, ist wertlos. Der Mensch ist wertlos, ist alles ungesegnet. Gott will das in seine Hände nehmen und er will testen, wie stark ist das? Deshalb diese ganzen geistlichen Prüfungen. Und er will segnen und geprüft und gesegnet will er es dir zurückgeben. Geprüft, wenn du das verstanden hast, hast du viel verstanden, von Braut und Bräutigam. Bevor Gott es dir zurückgibt, testet er, wie stark ist es. Lässt er scheitern, lässt er mal fallen, platzt er gleich, geht er gleich hoch. Wie reagiert er? Wie zerbrechlich ist er? Und wenn Gott uns etwas zurückgibt, wird er was Ewiges, was Bleibendes zurückgeben und nicht nur Stroh und Stoppeln. Er schickt es in den Sturm. Wie viel Halt hat er? Wie hält er sich an mir und wie hängt er mit mir zusammen? Bevor Gott es dir zurückgibt, so wie diese Schlange hinschmeißen und auf dem anderen Ende wieder aufgefasst und zurücknehmen. Bevor Gott jemand gebraucht, und es ist immer, ich denke nur, kann die ganze Heilsgeschichte durchgehen, kannst auch die neue christliche Geschichte durchgehen, überall das gleiche Lied. Überall die gleiche Methode, das gleiche Prinzip, die gleiche Struktur. Du sagst, ja, Herr, und dann geht's in die Wüste. Elia sagt ja zum Herrn, geh und verbirg dich am Bach. Moses sagt ja zum Herrn, geh in die Wüste 40 Jahre. Immer, bevor Gott einen gebraucht, Jonas sagt ja zum Herrn oder nein zum Herrn, egal, du kannst ja oder nein sagen, es kommt immer aufs Gleiche raus. Gott bringt ihn zurück, neu bearbeitet, neu präpariert. Bevor Gott uns segnet, und ich denke auch die Jünger, Jesus rief jeden Einzelnen, ich will aus euch Menschenfischer machen. Und das ist Gottes Arbeitsmethode. Ich will aus euch Menschenfischer. Ja, Herr, ich folge. Wo bist du zur Herberge? Und dann fangen sie an, Jesus nachzufolgen. Und Jesus ruft sie aus der Welt heraus, präpariert sie. Und nach 3 Jahren schickt er sie in die Welt wieder hinaus. Und in der Gegenwart Jesu, in der Gemeinschaft mit Jesus, haben die unheimlich viel lernen müssen. Wer ist der Größte? Die mussten lernen, dass ihre Gebete nicht so erhört werden und so weiter. Oder dass der Herr sie korrigiert. Vater, uns sind Dämonen untertan. Nein, 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 das ist nicht das Größte. Das Wichtigste ist, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Alles, was so um uns herum passiert, ist nur für deine, meine Befähigung. Damit wir fähig werden, Größeres als dieses zu erleben und zu erfahren. Gottesdienst ist, auch dieser Gottesdienst, der hier passiert, auch jetzt so, dieses, wo das Kreuz gemacht wird in deinem Leben, wo du dich bekreuzigst und bekreuzigt wirst. Der Gottesdienst ist da, dass Gott dein Leben übernimmt, mehr Kontrolle über dein Leben bekommt, mehr das Sagen bekommt. Gottesdienst ist nicht für Gott, sondern Gottesdienst ist für dich, damit Gott dir dient. Ungewöhnliches passiert, wenn du anfängst, auf Gott einzugehen. Wenn du anfängst, ja, Herr zu sagen. Wenn du bereit bist, hinzuschmeißen. Nicht durch Heer und Kraft geschieht, sondern durch meinen Geist geschieht. Mach du das, Herr. Wenn du bereit bist und wenn du selbst nicht mehr kannst und sagst, Herr, mach du das. Dann ist es der Moment, wo Gott anfängt zu arbeiten. Mach du das. Ich kann die nicht mehr bekehren. Ich habe mir den Mund schon franzig gesprochen. Ich habe schon den Mund franzig gebetet. Ich habe schon den Mund mir franzig gesungen. Herr, ich kann's nicht mehr. Mach du das. Das ist der Moment, wie Gott eingreift. Und er sagt, ich will das tun. Ich will die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehren und die Herzen der Söhne zu den Vätern bekehrt. Ungewöhnliches passiert, wenn wir uns auf Gott einlassen. Ja, Herr. In London, wenn ihr mal nach London kommt, Westminster Bay, da ist ganz kurz, so kurz nach dem Eingang, da sind die großen Helden Großbritanniens, Englands, die großen Helden begraben, da sind die Grabsteine. Und dann ist ein Grabstein, das hat mich so fasziniert und so imponiert. Und als du reinkommst, so dritte Grabstein ist es etwa, da steht nichts drauf. Nicht Livingstone und nicht dieser König und nicht dieser Herrscher und nicht dieser Eroberer und so weiter. Da steht nur eins, yes, Lord. Da liegt einer, der einfach in seinem Leben zu sagen gelernt hat, yes, Lord. Ja, Herr. Ja, Herr. Gottes Methode ist, Gott will nur unser Ja uns ablocken. Unser Ja. Kannst du Ja zu mir sagen? Ja zu meinen Wegen? Ja zu meiner Methode? Ungewöhnliches passiert, wenn wir anfangen, mit Gott zusammenzuarbeiten, wenn wir anfangen, auf Gott zu hören, wenn wir anfangen, Gott zu gehorchen. Ungewöhnliches passiert. Gott gebraucht das Gewöhnliche, die ganze Natur, Erdenstaub, aus nichts. Es wäre Licht. Wo kam das her? Aus nichts. Gott gebraucht das Ungewöhnliche, das Normale, das und so weiter. Und dann macht er etwas. Als nächstes, wie Gott arbeitet, habe ich schon gesagt und angedeutet, durch Zerbruch. Er lässt das Glas fallen, stabil, hält. Dann hebt er es auf und sagt, gut, cool, das kannst du gebrauchen. Diese Vase oder dieses Gefäß hält durch. Das hätte genauso platzen können. Hätte die Bescherung gehabt. Und wie oft haben wir die Bescherung in unserem Leben, das Ding platzt. Und wir platzen, dann sagt der Herr, nein, nein. Also sowas kommt nicht aus meiner Produktion. Was aus meiner Produktion rauskommt, das hat Garantie. Es ist unerschütterlich, es ist unzerbrechlich, es ist unzerstörbar. Was aus meiner Produktion rauskommt. Also, dann macht Gott noch einmal. Was macht Gott mit missratenen Gotteskinder? Willst du das wissen, was Gott aus missratenen Gotteskinder macht? Jeremia, geh zum Töpfer, heißt es dort. Und dann nimmt er diesen Kloß Lehm und in seinen Händen missrät das Gefäß. Und sagt, zurück wieder, neu geknetet. Und deshalb musst du manchmal die Lektion zwei, dreimal durchnehmen, weil du die eine nicht kapiert hast. Du musst nachsitzen. In der Schule gibt es ja auch das Nachsitzen. Und weil der Lehrer dich so lieb gehabt hat, darfst du nochmals bei ihm bleiben. Und darfst ihn kennenlernen und noch was. Und verstehst den Lehrer nachher viel, viel besser. So, er fängt von vorne an, fängt was Neues an. Durch Zerbruch arbeitet Gott. Gott gebraucht das, was wir haben. Gott gebraucht geistgewirkte Gottesdienste. Weißt du, in ganz normalen, kirchlichen, traditionellen Gottesdienst wirst du wahrscheinlich nicht bewegt. Gott kann's, weil wenn er nichts anderes hat, aber wenn es was anderes in der Stadt gibt, wird Gott geistgesalbte, geistgewirkte Gottesdienste benutzen, um zu dir zu sprechen. Und wohl dir, wenn er das schafft. In geistgewirkte Gottesdienste mit dir zu reden. Wo die Gegenwart Gottes ist, da passiert Erneuerung. Da passiert Veränderung. Da wird aus Wasser Wein gemacht. Wo Gottesdienste gefeiert werden. Auch wenn es ausgeht, Wein geht ihnen aus. In solchen Gottesdiensten, wo der Wein ausgeht, die Freude ausgeht, die Kraft ausgeht, die Geduld ausgeht, die Gnade ausgeht, die Freude ausgeht, in diesen Gottesdiensten ist Jesus mit dabei. Und er sagt, ich will was tun. Und du musst warten, was er euch sagt. Immer, wenn wir am Ende sind, kommt was Überraschendes durch Gott. Genau von einer Seite, wo wir es nicht denken, aus den Wasserkrügen. Gott wirkt, wenn wir ihm gehorsam sind. Wenn wir gehen, wenn er sagt, geh. Wenn wir stehen bleiben, wenn er sagt, steh. Weißt du, es ist nicht immer gesagt, dass du immer gehen musst und rennen musst. Du bist kein Rentier. Du musst auch mal stehen bleiben. Auch das sagt Gott, bleibe still. Stehe still und sehe zu. Manchmal sagt Gott wie zu Moses, du sollst nicht schreien, du sollst nur jetzt reden. Du musst auf das hören, was Gott sagt. Und einmal kann er es so gesagt haben, das mag einmal so funktioniert haben. Und es hat geklappt. Moses hat den Felsen geschlagen, Wasser kam aus dem Felsen. Aber das nächste Mal sagt er genau das Gegenteil. Rede zum Felsen und schlag nicht. Aber Moses denkt genauso wie damals. Geschwister, wir müssen aufhören, genauso zu handeln wie damals. Einmal hat es funktioniert und Gott wirkt nie zweimal das Gleiche. Nie, nie, nie. Was ist das Nächste? Was will er jetzt? Und deshalb, wir müssen immer sensibel und empfindlich und empfindsam für Gottes Führung und Gottes Leitung sein. Gott gebraucht das Gewöhnliche für Ungewöhnliches. Er ist der große Macher. Er ist der, so niemand, nobody, Mr. Nobody nimmt und aus dem was macht. Und er nimmt das Gewöhnliche, was da ist. Das ist die Ausgangsbasis, wie Gott arbeitet. Der gewöhnliche Mensch bietet sich Gott an und er macht dann daraus was Ungewöhnliches. Gott schließt, und wie Gott arbeitet, er schließt mit dem Menschen einen Bund, einen Vertrag. So ist, wie Gott arbeitet. Er schließt mit dem Menschen einen Bund, einen Vertrag. Und Bund oder Vertrag ist das große Thema der Bibel. Gott schließt einen Bund mit einem gebrechlichen Menschen wie Abraham. Ein Bund mit Moses. Ein Bund mit diesen wilden Israeliten da. Also ich hätte keinen Bund mit Israel geschlossen, wenn ich Gott gewesen wäre. Aber Gott sei Dank, dass ich nicht Gott bin. Aber so ein widerspenstiges Volk. Aber mit ihnen schließt er einen Bund. Gott macht einen Bund. Und dann ist egal, wer und was du bist. Wenn Gott mit dir einen Bund schließt, ist es egal, was du bist. Was du hast, was du kannst, was du fühlst. Ist es vollkommen egal. Gott nimmt dich und er sagt, ich mach aus dir was. Gott schließt einen Bund. Einen neuen Bund. Was waren wir, bevor Gott mit uns einen Bund geschlossen hat? Alle Sünder. War irgendjemand von euch schon ein Heiliger vorher? In seinem früheren Leben. Wir waren allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber gerade solche Sünder und Sünderleins hat Gott genommen. Große Sünder, kleine Sünder spielt jetzt keine Rolle. Sünder bleibt Sünder. Und hat aus uns Heilige gemacht. Die Heiligen am Leopoldplatz. Halleluja. Gott hat uns zu Heiligen gemacht. Hab's nicht verdient. Mit Gott sind wir dann Heilige geworden. Und dann beginnt das große Abenteuer mit Gott im Bund. Und jetzt ist der große Unterschied, dieser große Moment, nicht mit irgendeinem Menschen, mit Gott im Bund, mit Gott verheiratet sein. Gott will einen Bund mit uns schließen, und zwar für alle Ewigkeit, nicht nur bis dass er euch der Tod scheidet. Mit Gott im Bund reagierst du schneller, entscheidest du dich richtiger, besser. Mit Gott im Bund handelst du entschlossener. Mit Gott im Bund hast du Rückendeckung und gehst vorwärts und nichts und niemand kann dich aufhalten. Mit Gott im Bund trittst du selbstsicher auf. Das ist diese Arbeitsmethode, wie Gott macht. Ich stehe hinter dir. Fürchte dich nicht. Mit Gott im Bund bist du stärker. Kannst du sogar das Unerträgliche ertragen. Und unser Leben ist voller Unerträglichkeiten. Mensch, heute bin ich deutsch. Voller Unerträglichkeiten. Mit Gott bist du gesünder. Und das ist der Schlüssel. Weißt du, so viele Leute schlucken Medizin und sie werden nicht gesünder deswegen. Sie besuchen die besten Ärzte, die es überhaupt gibt, und die helfen ihm nicht. Weißt du, was du brauchst, ist Gott in dir. Ein Bund mit Gott. Gott muss einen Bund mit deinen Augen schließen, einen Bund mit deinen Nerven schließen. Gott muss einen Bund mit deinen Gelenken schließen. Gott muss einen Bund mit deinen Füßen schließen. Gott muss einen Bund mit deinen Haaren schließen. Sogar die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Gott muss einen Bund mit deinen Haaren schließen. Und dass er anfängt, die Haare zu zählen. Wie viel sind noch drauf? Wie viel muss er noch nachfügen? Gott will einen Bund mit unserem Leben schließen. Jeremia 31 von Vers 31 lese ich hier ein paar Gedanken. Gebt Acht, sagt der Herr, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht mehr dem Bund gleichen, dem alten Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich als Herr, als ihr Herr sie nicht vernachlässigt habe. Der neue Bund, das ist der neue Bund des Neuen Testaments, das Jesus mit uns geschlossen hat, das wir im Abendmahl immer wieder bestätigen und beglaubigen und uns dessen erinnern. Der neue Bund, den ich mit meinem Volk schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in ihr Herz und in ihr Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich der Herr sage es. Keiner muss dann noch seinen Mitbürger belehren. Keiner seinen Bruder sagen, lerne den Herrn zu kennen. Weißt du, wenn der Herr mit dir einen Bund geschlossen hat, dann kann ich nicht mehr sagen, hör mal, ich sage dir, dann hörst du auf den Herrn. Und dann kann auch keine Schwester, kein Bruder sagen, der Herr hat's mir gezeigt, der Herr hat's mir gesagt. Vergiss dieses Ganze, der Herr hat's mir gezeigt, der Herr hat's mir gesagt. Wenn der Herr mit dir einen Bund geschlossen hat, dann führt er dich merkwürdige Wege. Den versteht vielleicht der andere gar nicht. Und jetzt kommt jemand, der keine Ahnung, der selbst nicht diesen Weg gegangen ist, der hat keine Ahnung und er fängt an, dich zu kritisieren, dich zu beleidigen und zu kränken. Und deshalb, wenn du mit Gott verbunden bist, wirst du von oben geleitet, von oben geführt, von oben versorgt, von oben getragen, von oben. Da wird keiner mehr seinen Mitbürger belehren, denn alle werden wissen, wer ich bin, vom Geringsten bis zum Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und sie nicht mehr an ihre Schuld erinnern und auch nicht mehr daran denken, sagt der Herr. Und das ist total anders, als was die traditionelle Kirche lehrt. Wo irgendjemand kommandiert. Weißt du, wenn du mit Gott verbunden und eins geworden bist, kann dich keiner und darf dich keiner mehr kommandieren. Glaubst du das? Ist das nicht schön? Keiner darf dich mehr einschüchtern. Pass auf und dich erschrecken. Also du kommst nicht in den Himmel. Du kommst in den Himmel. Du wirst in den Himmel kommen. Weißt du, die Menschen haben da ihre vorgefasste Meinungen. Aber wenn Gott einen Bund mit dir geschlossen hat und er sagt, ich will das tun und ich werde das tun, im Neuen Testament gilt es für alle Völker und alle Nationen der Bund Gottes. Hier geht es um mehr als nur die Steintafeln und Buchstaben und das Gesetz der Juden. Hier geht's. Ich will meinen Geist ausgießen. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott gießt seinen Geist aus. In mein Herz, meine Seele, bekomme Offenbarungen, bekomme neue Erkenntnis, neue Gedanken, neue Impulse. So ist, wie Gott arbeitet, plötzlich. Der andere sieht es nicht. Und dann heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das ist die Situation. Wer nicht den Heiligen Geist hat, versteht dich nicht mehr. Also, wenn Gott mit dir einen Bund anschließt und mit dir anfängt zu agieren, zu handeln, dann wirst du für deine Gesellschaft nicht mehr verständlich. Was macht sie jetzt? Was macht er jetzt? Wo ist er jetzt? Also, du bist nicht geistesabwesend, du bist geistesgegenwärtig. Du warst noch nie so geistesgegenwärtig wie in diesem Moment, wenn der Geist Gottes dich erfüllt. Ich will meinen Geist in ihnen ausgießen und ich will in ihnen wohnen. Ich will ihr Hirte sein, ihr Vater sein, ihr Versorger sein. All das sagt Gott hier in diesen Worten. Ich will einen neuen Bund mit ihnen schließen. Keinen natürlichen. Und der neue Bund, der besteht nicht aus Sympathie oder Gefälligkeit oder Leistung. Und ich muss auch nichts mehr leisten, weil Gott mit mir einen Bund geschlossen hat. Ich muss jetzt nicht brav, anständig, edel und gut sein. Nein, er macht alles in mir. Er gibt das Wollen und er schenkt das Vollbringen. Und plötzlich entwickelst du dich. Plötzlich bekommst du Interesse für etwas, wofür du vorher gar kein Interesse hattest. Der Bund ist eine Verbindung, eine Realität, eine Wirklichkeit. Etwas, was von drüben kommt, was Gott mit uns macht. Und sie werden erkennen, das alles hat Gott gemacht. In 1. Chroniker 14, Vers 2, da ist von David an den Segnungen, an den Führungen, an den Fügungen, an den Resultaten. 1. Chroniker 14, 2. Erkennst du, David erkannte es, ich gehe hier vom David. Daran erkannte David, es war der Herr, der ihn zum König über Israel gemacht hat und sein Königtum befestigt hatte. Es war der Herr. Du merkst plötzlich, wenn der Geist des Herrn anfängt, dich zu führen, zu leiten, zu bestätigen, du, das war der Herr alles. Das war Gott. Das ist doch der Herr gewesen. Und du bist erschüttert auf der einen Seite, ergriffen. Und du hast keine Erklärung. Wenn Gott anfängt an dir zu arbeiten, da wirst du von nichts König von Israel. Das war David. vom einfachen Hirtenjungen, billigen, primitiven Hirtenjungen in Judäa, der nur ein paar Schafe hütet und so weiter, braun gebrannt, keine gescheite Ausbildung. Wo hat er Lesen und Schreiben gelernt? Wo hat er das Dichten gelernt? Wo hat er das Regieren gelernt? Wo hat er Kriegstechnik gelernt? Wo hat er Rhetorik gelernt? Wo hat er das alles gelernt? Nirgendwo, bei den Schafen. Aber jetzt kommt Gott. Und David erkannte, und hinterher erkennst du, das hat alles Gott gemacht. Wenn ich Gott nicht begegnet wäre, wäre aus mir nichts geworden. Das erkannte David. Aus nichts hat Gott was gemacht. Und Gott hat sein Königtum befestigt. David hat gelernt, ganz abhängig von Gott zu sein. Und wenn ich zu Psalm 23 denke, das hat er noch bei den Schafen drüben gedichtet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, der Herr ergänzt mein Leben. Er bringt alles zur Ergänzung, was mir heute noch fehlt. Mir wird nichts mangeln. Mir wird weder Weisheit mangeln, mir wird weder Erkenntnis mangeln, mir wird weder Rat mangeln, mir wird weder Stärke mangeln, mir wird weder Gesundheit mangeln, mir wird weder Freude noch Frieden noch irgendetwas, was ich brauche, um König von Israel zu sein. Mir wird nichts mangeln. Weil der Herr mich führt. Und ich kann auf den Herrn warten. Weißt du, es ist wichtig, um Gottes Arbeitsmethode zu begreifen, es ist auch warten auf die Stunde Gottes. Es ist so wichtig. Nicht alles ist gleich reif. Gottes Uhren gehen anders. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Wie arbeitet Gott? Durch Träume, Gesichte, Visionen. Auch das ist. Und du musst wissen, dass es von Gott ist. Es gibt Albträume, weil du zu viel Knoblauch gegessen hast oder Erbsen gegessen hast oder sonst was. Oder Steak. Aber der Traum muss von Gott sein. Ich denke nur an Josef. Und Gott leitete Josef und Maria, geh und nimm das Kind und flieh nach Ägypten. Oder nimm das, was von ihr geboren ist, an. Es ist vom Heiligen Geist. Weißt du, wir müssen, auch ob wir zur Gemeinde gehören wollen oder nicht, oder weil das oder jenes tun sollen, wir müssen es vom Herrn empfangen. Leute, vergisst, niemand muss hierher kommen, nur weil er denkt, wir haben noch ein paar leere Stühle. Niemand muss hierher kommen und einfach sagen, ich muss jetzt einen Platz auswählen. Nein, du musst es vom Herrn geführt sein und vom Herrn wissen, mein Platz ist hier in der Gemeinde. Und der Heilige Geist sagte Josef im Traum, nimm das Kind und was von ihr geboren ist vom Heiligen Geist. Oder nimm das Kind und fliehe nach Ägypten. Oder genauso die Weisen aus dem Morgenland. Die haben im Traum bekommen, geht auf einen anderen Weg nach Hause, nicht mehr so wie bisher. Und Geschwister, genau das ist eine Veränderung in deinem Leben. Neue Beziehungen, neue Einstellungen, neue Haltungen, die kannst du nicht einfach sagen, nur der Pastor hat es gesagt. Das, was ich dir sage, das muss der Heilige Geist dir verdeutlichen. Das muss der Heilige Geist dir verklären. Und der Heilige Geist hat den Weisen gesagt, geht auf einen anderen Weg nach Hause, geht nicht mehr zum Herodes zurück. Und Geschwister, eigentlich, das ist auch meine Philosophie, ich gehe nirgendwo mehr zurück, wo ich rausgekommen bin. Habe noch nie das gemacht in meinem Leben. Ein einziges Mal, und da habe ich immer noch Gewissensbisse. Ich bin in der Schweiz, fast um die gleiche Jahreszeit wie jetzt, bin den Pass hochgefahren und plötzlich kommt so ein Schneetreiben. Und ich habe Winterreifen drauf. Aber dann, meine Frau hat mir so viel Angst gemacht. Ich selber, das Auto, die Reifen drehten schon durch. Und ich noch 400 Meter und ich hätte die Passhöhe erklommen. Aber dann drehe ich um. Glaub mir, das ist das einzige Mal, wo ich in meinem Leben umgedreht bin und zurückgefahren bin. Nicht zurück. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Und das war so eine Predigt für mich und die ganze Zeit nachgedacht. Mein Gott, hätte ich nur 400 Meter durchgehalten. Aber es war gefährlich und ich bringe mir nicht in eine unnötige Lebensgefahr. Geht nicht auf denselben Weg zurück. Geht nicht, und das gilt für alle Phasen des Lebens. Geh nicht auf denselben Weg zurück. Du kommst in des Teufels Küche. Du wirst abgeschlachtet. Die Dämonen kommen zurück, wenn du da wieder zurückgehst, wo du rausgeführt worden bist durch den Herrn. Und manche wundern sich, wo kommen die 7 Teufel her? Die schlimmer sind, als ich selber vorher war oder der selbst vorher war. Wo kommen die her? Weil du wieder dem Teufel den kleinen Finger gegeben hast und zurückgegangen bist. Geschwister, wenn die Weisen zum Herodes zurückgegangen wären, da wäre die größte Katastrophe aller Zeiten für die passiert. Geht auf den anderen Weg zurück. Wie arbeitet Gott? Durch Träume, Gesichter, Visionen oder Saat und Ernte. Das sind so seine Prinzipien. Er hält sich an seine Prinzipien ganz fest. Saat und Ernte wird nicht aufhören. An seine Gesetze hält er sich fest. So arbeitet Gott. Und indem er einfach ganz gewöhnlichen Senfkorn nimmt und dann Glauben demonstriert. Gott arbeitet also durch nichtige Sachen, durch Angriffe arbeitet Gott. Druck, Spannungen, Beleidigungen. Gott nimmt das, was nichts ist. Wenn ich so die Bibel anschaue, Gott hat Stotterer genommen oder zu seinen Botschaftern gemacht. Eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen, hat Moses geklagt. Kleinmütiger hat er etwas Großes daraus gemacht. Aus Feiglingen, Gideon. Der hat Angst gehabt. Gott sieht dein Herz. Wisst ihr, das Schöne dabei ist, Gott schaut nicht, was vor Augen ist. Gott schaut nicht die Person an, Gott sieht das Herz an. Und er sieht, dieser Mensch glaubt, aber er ist zu feige. Gideon. Der hat viel zu sagen, Moses, aber der stottert. Und Gott benutzt gerade sowas, was die anderen abgeschrieben haben, andere aufgegeben haben, das wird von Gott plötzlich gebraucht. Wo Gott für einen kämpft, geschieht Ungewöhnliches. Du hast vielleicht heute Morgen ein Problem. Bring es Gott, gib es Gott ab. Denk an Senherib und Hiskia. Hiskia war verzweifelt und Gott handelt und Gott wirkt und Gottes Methode ist, dich zur Verzweiflung zu bringen. Amen. Das macht er mit mir. Ich weiß nicht, ob er mit euch sowas macht, aber mit mir macht das. Er bringt einen bis zur Verzweiflung. Du kannst nicht mehr. Und dann sagst du, lieber Gott, also ich weiß nicht, was der Kauz da geschrieben hat, dieser Senherib, dein Gott taugt nicht, dein Gott kann nicht, dein Gott ist nichts und so weiter, schreib ab, ergib dich, kapituliere, geh auf die Knie, grab dich ein. Und dann nimmt er diesen Brief und sagt, Gott, guck mal, was dieser Heide geschrieben hat. Weißt du, du musst wissen, wer den Brief geschrieben hat. Ein Gottesmann oder ein Heide. Wenn du einen Brief von einem Heiden kriegst, schmeißt es gleich in den Müll. Aber der Müll ist auch nicht besser aufgehoben. Weiß einfach nur wegzuschmeißen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich weise es zurück. Geschwister, wir machen einen großen Fehler und die vielen Menschen wundern sich, warum die Probleme nicht von mir weichen. Deine Probleme weichen nicht, wenn du die Probleme in den Müll schmeißt. In Müllcontainer sind die Probleme nicht gut aufgehoben. Weißt du, was der Hiskia machte mit diesem Liebesbrief? Oder diesen hässlichen, gemeinen, gehässigen Brief, was er gemacht hat. Er nahm das und sagte, Herr, ich komme zu dir. So, und ich bringe das jetzt in deine Gegenwart. Und es ist hier verborgen. Und er ist dort gelassen. Und Herr, ich kümmere mich nicht mehr. Du musst deine Probleme Gott abgeben. Gott will gebeten werden und Gott will, dass du deine Probleme ihm abgibst, nicht in den Mülleimer schmeißt. Wir wohnten da in Heilbronn und wir haben oben einen Nachbar gehabt. Ein lieber Nachbar. War mal gottgläubig und dann hat er Probleme gehabt. Und weißt du, ich lieg im Liegestuhl und dann fliegt so zerknittelter Brief runter. Und ich guck mal an, eine Mahnung, dritte Mahnung schon. Und so, dann liege ich noch eine halbe Stunde später, kommt wieder was runter. Weißt du, der hat das ganz biblisch gelöst, zum Fenster rausgeschmissen. Und es sind bei mir gelandet. Ich weiß nicht mehr, wie hieß der gute Mann, aber ist egal. Und habe ich gesagt, sieh, das muss ja bezahlt werden. Das kannst du nicht einfach zum Fenster rausschmeißen. Aber so versuchen Gotteskinder auf primitive, menschliche Art die Probleme lösen. Zum Fenster rausschmeißen. Nein, dem Herrn abgeben. Dem Herrn anheimstellen, den Herrn überlassen. Wo ist das? Hier. Und dann kriegst du das so ein weißes Blatt Papier raus. Und der Engel des Herrn ist ausgezogen. In jener Nacht ist der Engel des Herrn ausgezogen und hat 185.000 Assyrer liquidiert. Weißt du, der Herr hat gestritten. Und da ein Engel, stell mal vor, zwei Engel wären losmarschiert. Das wären 360.000 gleich gewesen. Und vier Engel. Aber bei Gott reicht schon ein Engel, wenn Gott dann einen Engel befiehlt und sagt, geh. So arbeitet Gott. Gott lässt uns verzweifeln. Soll ich aufgeben oder nicht? Und Gott sagt immer wieder, fass Mut. Ich habe gestern euch das gesagt. Fass Mut. Fass Mut. Fass Mut. Gott erlaubt, dass Konflikte entstehen. Gott erlaubt, dass Spannungen entstehen. Gott erlaubt, dass all das passiert, denn er will Abenteuer. Er sehnt sich nach Abenteuer. Und er sagt, geh hin, jetzt sei mutig und sei unerschütterlich. Er lässt dich sterben fast und du stirbst fast. Und du kannst aber nur auferstehen, wenn du gestorben bist. Und das waren solche Momente wie beim Hiskia. Der ist fast gestorben. Aber er sagt, Herr, ich übergebe es dir. Oder wie Esther, komme ich um. Aber ich gehe im Glauben. Lass mich nicht erschüttern. Das macht der Herr. Gott kann unendlich viel mehr, Epheser 3,20. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als was wir jemals von ihm erbitten. Oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gott kann unendlich mehr. Trau doch dem Herrn was zu. Trau dem Herrn was zu. Gott stellt alles auf den Kopf. Und du bist verändert, wenn er anfängt zu arbeiten. Wenn wir Gott gehorchen, beginnt er zu handeln. Er wartet nur darauf, bis wir sagen, ja Herr. Als Noah die Arche anfing zu bauen, Gott hat gehandelt. Gott hat Regen geschickt. Als Abraham auszog, hat Gott gehandelt, hat Bund geschlossen, hat das Land geöffnet und so weiter. Wenn wir anfangen zu handeln, beginnt Gott zu handeln. Gott wartet immer auf uns. Gott arbeitet durch seine Gegenwart. Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Weißt du und ich, wir sind eine extra Anfertigung Gottes. Sag laut, ich bin eine extra Anfertigung Gottes. Halleluja. Ich bin eine extra Anfertigung Gottes. Ich bin Gottes Handarbeit. Du bist Gottes Handarbeit. Versteh das. Er ist der Töpfer, du bist der Ton doch. Seine Gegenwart verändert uns. Das sind gewaltige Auswirkungen, die dann passieren. Die Gegenwart Gottes sprengt deinen Horizont. Sprengt alle Fesseln. Deshalb, wenn Gott irgendwo hinkam, ist erstaunlich in der Apostelgeschichte da, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind und so weiter und anfangen Gott zu loben und zu preisen. Die Fesseln fallen von selber ab. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, überall, auch im Feuerofen, die Fesseln fallen von selbst ab. Das, was dich so hält, was dich umklammert, was dich umschließt, was dir den Atem, die Luft fast wegnimmt, die Fesseln fallen ab, wenn Gott anfängt zu handeln. Und dein Denken wird kreativ plötzlich, schöpferisch. Die Blockaden fallen ab. Und das merkst du, diese Auswirkungen. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn Gott hier ist, und das ist die Arbeitsmethode Gottes, wie er arbeitet. Er in uns, er bei uns. Da werden Dinge gesprengt. Plötzlich hat es Auswirkungen auf deine Finanzen. Die Gegenwart Gottes, das hat plötzlich Auswirkungen auf deine Gesundheit. Die Gegenwart Gottes, das hat Auswirkungen auf deine Ehe. Die Gegenwart Gottes, das hat Auswirkungen auf dein Leben. Die Gegenwart Gottes, das hat Auswirkungen auf dein Gefühl. Plötzlich bist du nicht mehr rauf und runter. Plötzlich stimmt dein Hormonhaushalt. Das gilt auch, wenn die Wechseljahre kommen, egal. Dein Hormonhaushalt stimmt. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, du hast alles unter Kontrolle, weil Gott alles unter Kontrolle hat. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann hat es Auswirkungen auf deine Familie, auf deine Beziehungen, auf deine Leistungen, auf deine Zukunft, auf deine Kinder und Enkelkinder. Das hat Auswirkungen, wenn Gott dir begegnet. Das hat gewaltige Auswirkungen auf die persönliche. Das ist die Methode, wie Gott arbeitet. Die Gegenwart Gottes. Gott will in deiner Welt dir begegnen. Da, wo du bist. Nicht woanders, in Afrika. Hier. Da, wo du lebst. Dort will Gott dir begegnen. Das ist so seine Methode. Er will zu dir kommen. Ich muss in dein Haus einkehren, Zachäus. Ich muss zu dir kommen. Gott will zu dir heute Morgen kommen. Nicht zu den anderen. Vergiss die anderen heute Morgen. Gott will zu dir kommen. Gottes Gegenwart in deiner Welt wird erlebt. Da, wo du bist. Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Gott wartet auf dich, bis du ihm die Tür aufmachst und ihn reinlässt. Gott ist an Menschen interessiert, nicht an Sachen. Gott ist an Menschen interessiert, nicht an Sachen. Gott investiert sich in Menschen und nicht in Sachen. Er ist an dir interessiert. Er will zu dir kommen. Er will in dein Inneres einziehen. Ich muss in dein Haus, in dein Tempel, in deine Hütte einziehen. Und dann, wenn er drin ist, ändert sich alles von selbst. Da brauchst du gar nicht keine Predigt mehr, da brauchst du keinen Pastor mehr, da brauchst du kein Gebet mehr, kein Gesang, nichts mehr. Herr, und so ich jemanden betrogen habe und so weiter. Du kennst ja die Geschichte vom Zachäus. Da ändert sich alles von selbst, da fällt alles von selber ab, wenn Gott einzieht. Da geht Gott an die Arbeit. Er sitzt nur da, Gott macht nichts, er ist nur da, aber passiert so viel. Gott kam abends in den Garten beim Adam und Eva und hat mit den Menschen gesprochen. So, Gott will zu dir, zu mir kommen. Gott ist da, wo die Menschen leben. Und ich glaube, das Kommende ist die Hütte Gottes unter den Menschen. Das ist das Kommende. Das, was heute, was Gott schon vorbereitet, dir und mir, das ist die kommende Erweckung. Gott unter den Menschen. Gott bei mir zu Hause. Die kommende Erweckung wird nicht in Kirchen, Gebäuden, Gemeinde, Seelen oder sonst wo stattfinden, sondern in Büros, in Fabrikhallen, in Klassenzimmern, am Arbeitsplatz, wo du bist. An der Schreibmaschine, am Computer. Dort findet die Erneuerung und Veränderung und die Offenbarung des allmächtigen Gottes. Da, wo du bist, am Kochtopf. Halleluja. Oder bei der Pflege von Oma und Opa. Oder irgendwo im Krankenhaus, da wo du arbeitest, dort offenbart sich der Herr in seiner Herrlichkeit. Gott gebraucht das Gewöhnliche für das Ungewöhnliche. ganz gewöhnliche Menschen und er will dich gebrauchen heute Morgen. Bist du bereit? Ja, Herr. Du musst nur eines sagen. Yes, Lord. Ja, Herr. Weißt du, dieses Ja, Herr ist so schwer. So schwer. Denn das hat Konsequenzen. Denn von dem Moment, wo du Ja, Herr sagst, bist du verkauft. Standesbeamter, irgendjemand am Hochzeit von meinen Kindern, glaube ich war es, da hat der Standesbeamte gesagt, Sie können ja immer noch Ja und Nein sagen. Und wenn Sie jetzt Ja sagen, das kostet Ihnen 6.000 Mark damals, die Scheidung. Das hat Konsequenzen. Also, Sie sind jetzt vertraglich gebunden. Nur, du musst nur Ja sagen. Mehr muss ich ja nicht sagen. Nur Ja. Und dann alles andere macht der Herr. Alles andere geschieht. Alles andere passiert von selbst. Alles andere wird gegeben. Alles andere entwickelt sich. Nur Ja. Lass uns aufstehen und Ja zum Herrn sagen. Und wenn du Ja zum Herrn sagst, wundere dich nicht, wenn der Herr dich sofort mitnimmt und verlass Vater und Mutter und komm und folge mir nach. Weißt du, das ist Ja sagen. Und sie verließen ihre Netze und sie folgten ihm sofort nach. Und du weißt nicht, wo du dann die nächste Nacht deinen Kopf hinlegst und wo du schläfst und wie es weitergeht und womit werden wir essen und was werden wir kleiden oder wie auch immer. Wenn du Ja zum Herrn sagst, lässt du dich auf das größte Abenteuer aller Zeiten ein. Lass uns zusammen sagen, Vater, ich komme in Jesu Namen zu dir und ich sage dir, Herr, ja. Ja. Halleluja. Lass uns singen. Haben wir ein Lied? Ich sage ja zu Jesus. Ich sage ja zum Heiligen Geist. Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe. Ich sage ja zu den Gaben des Heiligen Geistes. Auch wenn ich sie nicht kontrollieren kann. Ich sage ja zum Wort Gottes. Auch wenn ich nichts verstehe. Ich sage ja zu seinen Wegen. Auch wenn die so unverständlich für mich sind. Ja zu Gott. Preist dem Herrn. Was singen wir? Herr, mein Gott, ich will dich loben. Und ja, vielleicht habt ihr ein anderes Lied auch noch. Du möchtest Yes, Lord, sagen. Du hast die Predigt verstanden und du sagst, es ist so schwer. Herr, ich kann's nicht. Aber du weißt alles. Du weißt alles. Ich möchte, aber ich schaff's nicht. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Gebet. Ohne dich, Herr, kann ich nichts tun. Ich möchte, aber ich bin zu schwach. Und nur solche, die jetzt die Salbung Gottes spüren und die denken, und die wissen, ich bin zu schwach, Gott, ich kann's nicht. Komm zum kurzen Gebet hier nach vorne. Wir bauen den Altar und ich möchte dich einladen. Liefer dich Gott ab und sag, ja, Herr. Schau meine Schwachheit an. Sieh mein Elend an. Und Herr, hab Gnade mit mir. Ich will kommen und ich will dir dienen. Ich will ja sagen. Ich verstehe dich nicht. Gott, deine Gedanken sind so unverständlich für mich. Ich bin in einer Sackgasse und ich weiß nicht weiter, aber ich komme zu dir. Hilf mir. Und Gott will dir helfen. So, wer ist da? Vielleicht ein paar Takte Musik. Und ich möchte dich einladen. Du weißt, Gott ist hier und du hast gespürt Gottes Gegenwart. Und ich mache dir Mut. Halleluja. Vater, du siehst die Geschwister, die kommen, die am Ende sind, die in der Sackgasse stecken, die nicht weiter wissen. Und heute Morgen, Herr Jesus, du siehst unsere Schwachheit an. Und deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Herr, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll mit uns und mit mir und mit den einen und den anderen, mit unserer Situation, mit unserer Welt, mit unserer Gesellschaft. Wir sind ahnungslos. Wir haben die Übersicht verloren, Herr. Aber du hast die Kontrolle über alles in dieser Welt. Du hast die Kontrolle über jede Situation in meinem Leben. Du hast die Übersicht. Wir sind ahnungslos. Du und ich, wir sind ahnungslos. Wir sind hilflos. Wir haben keine Aussicht auf Wende und Veränderung. Aber wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, Herr. Und du hast immer noch einen Ausweg gewusst. Gott weiß einen Ausweg in deinem Leben. Deine Auswegslosigkeit ist genau der Einstieg, wo Gott sagt, jetzt, ab jetzt gib mir das Steuer. Ab jetzt übernehme ich die Führung. Ich bin der Lotse, der an Bord jetzt in deinem Leben gehen möchte. Und ich werde dich durch diese Klippen des Lebens hindurchbringen, sagt der Herr. Ich bin dein Lotse und ich will dein Lotse jetzt sein. Der Lotse kommt an Bord jetzt in deinem Leben. Komm einfach, wenn du den Lotsen brauchst. Wenn du durchgelotst werden möchtest durch diesen Engpass in deinem Leben. Selbst wenn du schon 100 Mal den Weg gefahren bist, als ich nach Helsinki fuhr, dann musste in der Einfahrt vom Hafen bei der Fähre musste ein Lotse an Bord kommen. Obwohl die jeden Tag einmal diesen Weg fahren oder jede Woche ein paar Mal den Weg fahren. Aber der Lotse kommt an Bord. Ohne den Lotsen kommen sie nicht in den Hafen rein. Und auch du und ich, wir kommen nicht in den Hafen, den Himmel hinein, ohne den Lotsen Jesus Christus. Halleluja, der Lotse muss an Bord. Der Heilige Geist muss an deinem Leben an Bord sein. Preis Gott. Halleluja. Lass uns in Sprachen zuerst mal Gott loben und preisen. Alle miteinander. Und betet für die Geschwister in Sprachen. Der Heilige Geist ist es, was alles freisetzt. Der Heilige Geist ist es, der Heilige Geist ist der Lotse, der an Bord kommt heute Morgen. Halleluja. Oh, Glory, Herr. Heiliger Geist, komm du hier bei meinem Bruder an Bord, Herr. Herr, übernimm du die Führung, lebendiger Gott. Halleluja, sei du der große Lotse. Fang an, du zu lotsen, Herr Jesus, hineinzubringen in den Hafen. Herr, dass die Dinge sich so ändern, dass wir nicht verzagen. Herr, wir stoßen an so viele Klippen. Wir kommen an so viele Widerwärtigkeiten und kommen gar nicht vorbei. Herr, wir würden aufsetzen, auflaufen. Wir würden uns aufreißen und zerstören, wenn wir dich nicht als Lotsen an Bord haben. Jesus, wir nehmen dich, Heiliger Geist, wir nehmen dich. Glaube Gottes, wir nehmen dich an Bord. Den Frieden Gottes, den Rat Gottes nehmen wir jetzt an Bord. Halleluja. Halleluja, Lotse Gottes, fang an, du zu steuern unser Leben. Übernimm du die Kontrolle, Herr, und wir treten auf die Seite und wir lassen dich führen. Du bist der Lotse Gottes, Jesus, Heiliger Geist, Vater im Himmel. Du bringst uns in den Hafen, du bringst uns in Sicherheit, Herr Jesus. Halleluja, der Lotse Gottes übernimmt auch jetzt in deinem Leben die Führung deiner Familie, deiner Situation. Der Herr sagt, verzweifle nicht, mein Kind. Und das gilt auch für andere. Was für einen gilt, gilt für alle. Wir nehmen Wort Gottes ernst. Gott hat für jeden etwas Wunderbares vorbereitet. Aus ganz gewöhnlichen Menschen macht er Ungewöhnliche, wenn der Lotse an Bord ist. Halleluja. Halleluja. Da wundern wir uns, wie hat er das gemacht oder wie hat sie das gemacht. Oh, da wundern sich die Menschen in unserer Umgebung. Wie haben die das bloß geschafft? Mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Mit meinem Gott, sagt David, springe ich über die Mauern. Mit dem Herrn kann ich alles. Halleluja. Mit dem Herrn bist du nicht mehr ohnmächtig, sondern allmächtig, weil der Allmächtige in deinem Leben ist. Halleluja. Es ist nicht deine Allmacht, sondern Gottes Allmacht, die dich allmächtig macht. Es ist nicht deine Kraft, es ist Gottes Kraft, die dich befähigt, Ungewöhnliches zu tun. Halleluja, der dich befähigt, siegreich zu leben. Es ist die Kraft Gottes. Halleluja. Gott möge dich berühren. Halleluja. Gottes Hand hat seine Macht in deinem Leben. Gott arbeitet. Gott gibt niemand auf. Und Gott hat gute Gedanken und gute Absichten mit jedem Einzelnen. Und wir sind ein extra Geschöpf Gottes. Wir sind was Besonderes, Herr. Und meine Schwester ist heute Morgen auch etwas Besonderes. Dank der Gnade Gottes. Halleluja. Sie muss nicht mehr auf alle vier kriechen. Sie muss nicht mehr leiden, Herr, und sie muss nicht mehr Opfer sein und Opfer bringen. Nein, sie kann aufstehen, weil du das Opfer geworden bist, weil du der König bist, der das Leben kontrolliert und kontrollierst ihr Leben jetzt. Vater, und ich danke dir auch für meine Schwester, und du nimmst jetzt auch ihr Leben in deine Hand. Du bist der Lotse, der jetzt ihr Leben lotst und lenkt. Halleluja, 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 du zeigst uns, wie es weitergeht und wie es weiter verlaufen soll. Herr, und wir sagen nur ja. Wir sagen nur yes, Lord. Oh, wir sagen nur yes, Lord. Oh Gott, und wir müssen nicht mehr als nur dir zustimmen und dir beistimmen. Und du hilfst und du lässt gelingen. Du lässt dem Aufrichtigen gelingen, sagt Gott. Halleluja, Halleluja. Bleib in der Gegenwart Gottes. Gott lässt den Aufrichtigen gelingen. Und dem Demütigen schenkt er Gnade. Oh, sei demütig vor Gott. Und Gott wird dich aufrichten. Halleluja. Und Gott richtet deine Seele auf. Gott berührt dein Herz jetzt. Oh, die Salbung Gottes ist hier. Oh, die Salbung Gottes ist hier. Oh, die Salbung Gottes ist hier. Halleluja. Und Gott macht aus Nacht Tag, aus tief hoch, aus nichts macht er alles. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bei Menschen unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. Halleluja, auch in deinem Leben ist bei Gott alles möglich. Oh, Gott hat Mittel und Wege. Und Gott hat Türen, die heute verschlossen sind. Türen, die aufgehen. Zustimmung. Oh, die kommt von Gott. Wenn Gott dein Leben bejaht, kann niemand dein Leben verneinen. Wenn Gott dich annimmt, kann niemand dir widerstehen. Halleluja, Gott ist mit dir. Und fürchte dich nicht heute Morgen. Fürchte dich nicht. Wenn Gott etwas uns gibt, wenn Gott uns etwas sagt, wenn Gott uns etwas tut, dann sagt er immer, fürchte dich nicht. Und auch zu dir sagt der Herr, fürchte dich nicht. In den Schwachen ist seine Kraft mächtig. Und bei dir, fürchte dich nicht, vertrau mir. Ich hab's angefangen und ich werd's auch vollenden. Halleluja, und bei euch auch. macht Gott alles Gute. Halleluja. Gott segnet euch und Gott macht alles gut in unserem Leben, auch in eurem Leben. Gott hat Wege, wo es keine Wege gibt.